Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ich sehe jetzt im Moment wirklich auch noch nicht, wo diese Dynamik herkommen soll, die man für das Jahr 2024 in diesen Prognosen erkennen könnte.
Was mich schon mit Sorge erfüllt, ist, dass nicht nur größere Unternehmen die Optionen relativ ernsthaft prüfen, Teile ihrer Produktion auch wegen der Energiekosten woanders hin zu verlagern.
Dass eine Bank so stark exponiert ist, geht zurück auf die Erleichterungen bei der Bankenregulierung, die Donald Trump eingeführt hat.
Als die Zinsen niedrig waren, da haben die Leute geschimpft, jetzt steigen die Zinsen, jetzt geht auch mal Unternehmen bankrott und dann ist man wieder am Meckern.
Da bin ich ein hard-nosed Economist. Wenn man Inflation bekämpfen will, dann muss die Geldpolitik restriktiv werden. Punkt.
Mit diesem ersten Einblick ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukapp und Lars Feld. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder online sind und ein paar schöne Themen mit Ihnen besprechen können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Lieber Lars, liebe Frau Müller, ich freue mich auf die Diskussion. Ob das schöne Themen sind, werden wir noch sehen. Aber zumindest steht der Frühling ja vor der Tür. Also von daher wird's besser.
Ja, aber frühlingshafte Leichtigkeit haben wir trotzdem nicht zu bieten. Wir schauen auf die aktuellen Konjunkturausblicke. Warum sind die positiven Tendenzen skeptisch zu sehen? Wir sprechen natürlich über die Bankenpleiten in den USA, die für Schreckmomente und Schockwellen gesorgt haben. Was ist berechtigt, wo muss kritisiert und wo kann beruhigt werden? Vor diesem Hintergrund und auch hinsichtlich der anstehenden FED und bereits bekannten EZB-Entscheidung greifen wir die Zinserhöhungen erneut auf. Warum muss den Gegnern hier der Wind aus den Segeln genommen werden? Und in der Nachspielzeit haben wir zum einen die FIFA-Neuerungen für die WM26 und zum anderen auch kurz die Champions League. Wir legen los mit den Konjunkturausblicken. Einige Medien versuchen gerade, die verschiedenen Zahlen zu problematisieren. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft erwartet ein leichtes Wachstum für dieses Jahr in Deutschland von 0,5%. Das IFO-Institut sieht ein Minus 0,1% und die Bundesregierung geht aktuell noch von 0,2% Wachstum aus. Wie relevant sind denn diese Unterschiede im 0,-irgendwas-Prozentbereich wirklich?
Naja, Frau Müller, also diese Varianten, die wir da sehen um die Null herum, die bleiben ja im Grunde in der Unsicherheitsmarge, die man bei solchen Prognosen und Schätzungen typischerweise hat. Also von daher, das heißt im Wesentlichen, dass wir nach den Erwartungen der Prognostiker in diesem jetzt laufenden Jahr 2023 eine stagnierende Wirtschaft haben werden. Das ist eine Einschätzung, die auch schon im vergangenen Herbst so stand. Und wenn Sie sich zurückerinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, die haben wir hier auch schon Anfang des vorigen Jahres so diskutiert. Und das ist vorausgeblickt nicht wirklich eine gute Lage. Wenn wir zurückschauen im Hinblick auf die Äußerungen letzten Sommer, da erwartete man ja den Niedergang des Abendlandes, wenn man so manche Interessenvertreter hören konnte. Das ist natürlich nicht eingetreten. Und insofern ist Stagnation ja noch eine positive Nachricht im Vergleich zu einem massiven Einbruch. Aber trotzdem, richtig viel Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung haben wir nicht.
Wenn man es ein bisschen genauer machen würde, würde man ja eigentlich gerne Brandbreite angeben und sagen, also mit 95%iger Wahrscheinlichkeit oder so liegt das zwischen der und der Größe. Dann würde man auch ein bisschen besser erkennen, wie groß die Unsicherheit ist, die mit der Prognose verbunden ist. Ich kann verstehen, dass das sozusagen aus schwieriger zu transportieren ist in den Medien, aber eigentlich ist es natürlich so auch, liegt man deswegen natürlich auch im Grunde immer falsch, weil diese Punktschätzer natürlich sehr selten eintreffen. Wenn man sagt, diese Bandbreite, in der wir sich das bewegen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, um diesen manchmal schlechten Ruf, die das manchmal genießt, entgegenzuwirken.
Da hast du ja eigentlich recht. Und wir haben im Sachverständigenrat immer auch im Jahresgutachten die Bandbreite ausgewiesen, allerdings nicht mehr in der Pressemitteilung. Und was man eben dann auch sagen muss, wenn man das quartalsweise macht, dann ist man vielleicht noch bei den 90% im ersten Quartal, das man prognostiziert. Aber im vierten Quartal, das man prognostiziert, oder gar im sechsten, ja, das ist ja im Grunde die Bandbreite, die der Sachverständigenrat immer vor sich hat, ja, anderthalb Jahre. Im sechsten Quartal ist die Bandbreite weit aus dem 90% Intervall raus und ja, schon viel, viel breiter. Und vor dem Hintergrund kann ich dann auch wiederum verstehen, dass man für dieses letzte Quartal, das prognostiziert ist, keine Bandbreite mehr angibt. Ja,
ja, es wäre natürlich irgendwie ehrlicher, wenn man es machen würde, muss man sagen. Wäre vielleicht auch anschaulicher, wie, das ist natürlich logisch. Ja, je weiter man in die Zukunft guckt, desto unsicherer wird das Ganze. Und ja, was viele ja nicht verstehen, ist, dass es da, wir nennen das Endogenität, gibt sozusagen, dass diese Prognosen abhängig sind von Annahmen, aber die Politik reagiert auf die Prognosen wiederum. Ja, das ist eben anders als in der Physik. Ja, also der Stein, der irgendwie zum Boden fällt, der reagiert nicht auf meine Prognose. Aber die Politik reagiert auf Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten und dadurch ändern sich dann auch wieder die Prognosen. Also ungleich viel schwieriger.
Ja, und was ich gerade noch schwieriger finde, sind ja die recht doch positiven Ausblicke für 2024, also hinsichtlich des nächsten Winters. Denn Wetter und damit Energiebedarf und damit die Energiepreise sind ja noch weniger prognostizierbar als ja so eine reine Wirtschaftsentwicklung.
Ja, natürlich ist es immer schwierig, in dieser langen Frist zu schauen. Also die Prognose für das kommende Jahr 24, die das IFO-Institut ja auch hingelegt hat, die ist natürlich noch mit viel, viel mehr Unsicherheit behaftet. Und ich sehe jetzt im Moment wirklich auch noch nicht, wo diese Dynamik herkommen soll, die man für das Jahr 24 in diesen Prognosen erkennen könnte. Man hat eher den Eindruck, dass die Interaktion mit der Geldpolitik, also die Zinserhöhungen, die anstehen, noch in ihren Auswirkungen unzureichend abgebildet sind in den Prognosen. Also ich will das nicht, will die Prognosen nicht schlecht reden. Ich weiß ja, wie schwierig sie sind und ich weiß auch, dass das alles von den Wirtschaftsforschungsinstituten, vom Sachverständigenrat, auch von der Bundesregierung, IWF, all diesen Institutionen sehr sorgfältig und mit komplexen Modellen gemacht wird. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir uns da befinden in der Geldpolitik, also sozusagen im Zinszyklus oder im Finanzzyklus, dann wird ja eine große Belastung des laufenden Jahres dadurch zustande kommen, dass die Zinsen viel, viel höher ausfallen als noch vor einem Jahr. Und das sehen wir schon sehr, sehr stark und deutlich in der Bauwirtschaft. Die Bauinvestitionen gehen runter. Die Situation haben wir da unmittelbar. Das ist die zinsreagibelste Branche. Aber höhere Zinsen, wenn sie längere Zeit auf dem Niveau bleiben, haben eben auch Auswirkungen auf andere Branchen und die Investitionstätigkeit dort. Insofern wäre ich ein bisschen vorsichtiger, hier schon große Dynamik zu erwarten. Zum Zweiten, wir wissen natürlich nicht, wie der nächste Winter aussieht. In den Prognosen steckt drin, dass wir da genauso glimpflich davonkommen wie in diesem Winter. Ich kann auch sagen, ich bin ganz zuversichtlich, dass das gelingt. Trotzdem ist das ein wichtiger Risikofaktor, den man mit ins Bild nehmen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem Risikoszenario mit Energieverknappung im kommenden Winter die wirtschaftlichen Aussichten noch deutlich schlechter werden.
Dem würde ich prinzipiell zustimmen, wobei ich auch für den kommenden Winter einen gewissen Optimismus habe, nicht wegen der Erderwärmung und weil es immer wärmer wird möglicherweise, ja, sondern weil wir natürlich doch jetzt eine ganz andere Gelegenheit haben, die Gasspeicher rechtzeitig zu füllen. Das heißt also, man muss auch nicht da als verzweifelter Käufer die Preise letztendlich mit nach oben treiben, so wie das beim letzten Winter unvermeidlich in gewisser Weise war. Und wir haben natürlich die LNG-Terminals, die jetzt doch an den Start kommen. Also ich würde sagen, unabhängig vom Wetter wird das nicht so schlecht sein, letztendlich, so dramatisch werden, weder mit der Sicherheit, aber auch nicht mit der Preisentwicklung. So ein gewisser Optimismus, glaube ich, ist nicht ganz unangebracht.
Ja, in typischer Weise wird doch auch von allen Beobachtern unterschätzt, wie schnell und flexibel sich Marktwirtschaften auf veränderte Situationen einstellen. Also wie rasch Substitutionsprozesse vonstatten gehen. Und genau das haben wir im vergangenen Jahr schon gesehen, also schon im Vorlauf auf den Winter. Und wir sehen es jetzt noch umso stärker. Es kommt eben nicht nur auf die Politik der Bundesregierung an und darauf, wie gut es ihr gelingt, die Speicher zu füllen oder Ähnliches, sondern es kommt mindestens genauso darauf an, wie gut die privaten Haushalte und die Unternehmen substituieren und wie gut sie bei ihren Energieeinsparungen nach vorne kommen. Und insgesamt bin ich da schon relativ zuversichtlich, dass es dann nicht so schlimm wird.
Aber könnte die Industrie nicht auch schnell und flexibel mit Abwanderungen aus Deutschland reagieren?
Naja, also das Thema Deindustrialisierung wird ja gerne auch diskutiert vor diesem Hintergrund derjenigen, die sich Verbesserung der Standortbedingungen wünschen. Und das ist ja auch richtig. Standortbedingungen haben sich kräftig verschlechtert in den vergangenen 10 Jahren. Wir sind mittlerweile bei den Arbeitskosten relativ weit oben wieder. Wir sind bei der Steuerbelastung relativ weit oben. Damit irgendwer rekurriert da gerne auf die Steuerquote, also Steuereinnahmen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dabei kommt es doch auf die ex-ante Steuermaße wie den Steuersatz, den statutarischen genauso wie den effektiven Steuersatz an. Und da liegen wir eben in der Spitzengruppe. Bei den Energiekosten liegen wir auch in der Spitzengruppe. Regulierung, eine Katastrophe. Ja? Also wenn wir uns das alles anschauen, sind die Standortbedingungen für Unternehmen in Deutschland massiv verschlechtert und es muss verbessert werden. Gleichwohl, so schnell wandern Unternehmen nicht ab. Sie werden Erweiterungsinvestitionen im Ausland tätigen, das sehen wir jetzt schon. Und da wird man eben zu Verbesserungen kommen müssen, damit das nicht so weitergeht. Aber Deindustrialisierung sehe ich keine.
Wobei, was mich schon mit Sorge erfüllt, ist, dass doch nicht nur größere Unternehmen, sondern auch mittelständische Unternehmen zunehmend die Optionen relativ ernsthaft prüfen, Teile ihrer Produktion auch wegen der Energiekosten woanders hin zu verlagern. Teils auch, du hast schon gesagt, wegen der Steuern und klar, der Regulierung, die wir haben, wobei das so zumindest innerhalb von Europa sich vielleicht nicht immer so viel tut, aber wir haben auch noch die Infrastrukturen, die nicht in einem guten Zustand sind. Also es kommt so einiges zusammen tatsächlich. Vielleicht nochmal ein Hinweis, die Steuerquote sehe ich genau wie du. Das ist eigentlich ein sehr, sehr imperfektes Maß, um Dinge auszudrücken, gerade im Kontext mit Regulierung. Ja, ich kann natürlich Unternehmen einfach vorschreiben, bestimmte Dinge zu tun, Dinge verbieten und so weiter. Dann geht das nicht in die Steuerquote ein, aber treibt die Kosten für Unternehmen nach oben. Ich kann natürlich auch sagen, ich erhöhe die Steuern und dann kriegt ihr Subventionen, wenn ihr Folgendes macht. Ja, dann geht die Steuerquote hoch und letztendlich ist das fast austauschbar, was man da macht. Also von daher muss man immer Regulierung eigentlich und Steuerquote irgendwie gemeinsam sich angucken. In Isolation sagt einem das ziemlich wenig.
Aber kommen wir nochmal zurück zum Ausblick aufs nächste Jahr. Was bedeuten die Prognosen denn hinsichtlich des deutschen Staatshaushalts und dessen Finanzierung? Das ist ja auch gerade heiß diskutiert.
Im Staatshaushalt passiert das, was man voriges Jahr schon sehen konnte oder voraussehen konnte. Nämlich erstens, dass es überhaupt schwieriger wird, den Staatshaushalt 24, den Bundeshaushalt 24 aufzustellen. Ich muss genauer sein. Also es geht ja um den Bundeshaushalt. Bei den Ländern haben wir eine andere Situation. Beim Bundeshaushalt 24 hat man deswegen größere Schwierigkeiten, weil halt deutlich weniger Corona-Maßnahmen, ausgabenwirksame Corona-Maßnahmen dann noch auslaufen können. Die werden jetzt im Laufe des Jahres 23 noch auslaufen und deswegen ist es leichter, in dem jetzt laufenden Jahr 23 die Schuldenbremse einzuhalten. Und das ist im kommenden Jahr nicht mehr der Fall. Dann kommen Dinge zum Zuge, die man diskutieren kann im Zusammenhang mit der Frage, inwiefern der Staat Inflationsgewinner ist. Er ist es ja nur strukturell gesehen, nur im Hinblick auf die Einkommensteuer und die Scheingewinnbesteuerung. Das sind die zwei größten Punkte. Bei der Einkommensteuer entsteht die kalte Progression, wenn man höhere Nominaleinkommen hat, die ja, wie wir jetzt an den Lohnabschlüssen auch sehen, der Inflationsentwicklung in gewisser Weise nachlaufen und dann eine Kompensation nachholen. Dadurch tritt kalte Progression auf. Die gibt der Finanzminister aber in diesem Jahr zurück. Die Scheingewinnbesteuerung nicht. Das heißt, da könnte man ja noch überlegen, ob man, wenn der Staat nicht Gewinner sein sollte, noch die Abzugsmöglichkeiten für die Unternehmen, ja, die Beträge, die da angegeben sind, entsprechend anpasst. Aber auf der Ausgabenseite ist der Staat immer voll dabei und zahlt die höheren Preise mit. Das macht er genauso wie alle anderen. Der Staat hat die Lohn- und Gehaltssteigerungen zu verkraften bei seinen Beschäftigten. Das ist ähnlich wie die Unternehmen in der Metall- und Chemiebranche, die im vergangenen Jahr Lohnerhöhungen hatten und die jetzt verkraften müssen. Oder die Post, die aktuell eine massive Lohnerhöhung zu verkraften hat. Und wir haben ja sowieso quasi automatische Anpassungen in den Transfersystemen. Teils wirklich indexiert, teils wenigstens nochmal mit politischen Entscheidungen versehen. Aber im Großen und Ganzen kann man den Transferempfängern ja auch nicht zumuten, dass sie da die Inflationsbelastung volltragen. Und nun kommt noch hinzu, dass höhere Zinsausgaben anstehen. Hat auch ein bisschen damit zu tun, wie man so spezielle Verbuchungen vornimmt. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen und ich finde das auch richtig, in der Situation, in der wir jetzt sind, von diesen höheren Zinsausgaben auszugehen. Und dadurch schränkt das alles in allem die Ausgabenmöglichkeiten des Bundes ein.
Gerade die Zinslast, die ist enorm hochgegangen. Wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, von 4 Milliarden soll sie jetzt auf 30 Milliarden hochgehen über ein paar Jahre. Also jetzt nicht von einem Jahr aufs andere. Das ist natürlich schon ein Batzen. Klar, irgendwo ist man Inflationsgewinner auf einer Seite, aber auf der anderen Seite die Ausgabenlast, also netto betrachtet, dürfte der Bund zumindest kein Inflationsgewinner sein.
Ja, also der intertemporale Vergleich ist zwischen 21 und 24. Das sind noch nicht mal viele Jahre, ja. Und in 21 waren es 4 Milliarden und 24 werden es 40 Milliarden sein. 23 sind es 30, ja. Also für den Bundeshaushalt nächstes Jahr ist das eine Verzehnfachung. Da haben wir zwei Elemente drin, die auch mit Finanzpolitik zu tun haben. Nämlich einerseits die inflationsindexierten Anleihen. Das gibt eine zusätzliche Belastung, wenn die Inflationsrate eben hoch ist. Und wir haben eine ganze Reihe in jüngerer Zeit vor allen Dingen auch inflationsindexierte Anleihen begeben, die fällig werden. Und dementsprechend haben wir genau dieses Problem. Und zum Zweiten die Verbuchung von sogenannten Argen und Disargen über die Zeit. Man hat in den Jahren 20 und 21, also als der jetzige Bundeskanzler noch Finanzminister war, die Verbuchung dieser Argent, Disargent so vorgenommen, dass es für den Bundeshaushalt günstig war. Ja, also gleich im selben Jahr, das hat die Schuldenquote reduziert. Wie kommt das zustande? Naja, wenn man eine Anleihe mit einem Preis von 100 begibt und kann sich's dann leisten, einen Zinscoupon von nur noch 0% anzubieten und die Anleger wollen das Ding unbedingt haben, dann sind sie bereit, für diese Anleihe mehr zu bezahlen als die 100. Und dieser Aufpreis, der schlägt sich eben mindernd nieder und wird bei den Zinsausgaben gegengerechnet, und zwar im selben Jahr, in dem dieser Betrag entsteht. Normalerweise müsste man das so machen, dass man das über die Zeit verteilt. Das wäre natürlich vernünftig, das zu tun. Was ich allerdings nicht korrekt finde, ist, so wie das im Moment diskutiert wird, doch bitte jetzt auch in der Zukunft diese Verteilung über die Zeit vorzunehmen, damit man aktuell höhere Spielräume bekommt, während man in der Vergangenheit auch, um höhere Spielräume zu haben, eben im selben Jahr verbucht hat. Also ich würde jetzt nicht nochmal zu weiteren Buchungsänderungen greifen und lieber diese höheren Zinsausgaben im Jahr 24 hinnehmen und bei den sonstigen Ausgaben einmal sehen, was es noch an Möglichkeiten gibt, um Einsparungen vorzunehmen.
Über die Zinserhöhung sprechen wir gleich noch ausführlicher. Vorher noch ein kurzer Schwenk zu Ihrem Kollegen Marcel Fratscher. Da gab es die Woche ja auch ein paar Schlagzeilen. Er meint, die 12 Euro Mindestlohn seien schon nicht mehr ausreichend. Und um die untersten Einkommensklassen weiter zu entlasten, ist er erneut auf die Mehrwertsteuer, die für bestimmte Lebens- und Grundversorgungsmittel gesenkt werden sollte. Wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, dass Sie die nicht gern angefasst sehen, aber ja, vielleicht hat sich ja Ihre Haltung in Anbetracht der Entwicklung, ich sag mal, etwas aufgeweicht.
Ja, also zum Ersten beim Mindestlohn kann ich sagen, es lohnt sich für die weitere Entwicklung des Mindestlohns vor allen Dingen regelbasiert vorzugehen. Die Sorge bei Einführung des Mindestlohns war ja erstens, dass er Arbeitsplätze kosten würde und zweitens, dass er zu einem rein politischen Instrument degeneriert. In dem Sinne, dass in jedem Wahlkampf die Erhöhungen des Mindestlohns dann rein politisch festgelegt werden. Ersteres ist so nicht eingetreten. Es gab zwar bei Einführung des Mindestlohns einen Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen nach der Studienlage, die auf dem Tisch liegt, aber die großen Arbeitsplatzverluste auch dann bei den weiteren Erhöhungen hat es nicht gegeben. Stattdessen haben wir ja durch die ansonsten gute Konjunktur einen mehr oder weniger geräumten Arbeitsmarkt gehabt und auch Wanderungen höher produktive Beschäftigungen, sodass insgesamt sogar ein positiver Produktivitätseffekt mit dieser Politik zustande kam. Regelbasiert heißt, und das ist im Mindestlohngesetz festgehalten, dass die Mindestlohnkommission unabhängig orientiert am Lohnindex darüber entscheidet, wie die Anstiege des Mindestlohns aussehen sollen. Nun haben wir eine weitere politische Setzung im Oktober erfahren, nämlich die Setzung auf 12 Euro Mindestlohn. Und jetzt wird ausgehend von den Entscheidungen der Mindestlohnkommission beim letzten Mal, also vor 2 Jahren, für die Jahre 21 und 22 zu entscheiden sein, wo wir jetzt gegeben den Lohnindex beim Mindestlohn stehen würden, wenn es diese 12 Euro nicht gegeben hätte. Und wir können gerne auch noch die Lohnabschlüsse aus dem jetzt laufenden Jahr hinzunehmen. Das ist schon Kulanz der Mindestlohnkommission, um das freundlich zu sagen, weil es soll ja nur die Lohnindexentwicklung nachgeholt werden. Ja, und dazu würde man dann ins Jahr 22 gehen, also da aufhören bei den Steigerungen, die wir bei den Lohnindex sehen. Aber man kann wegen mir auch jetzt noch die Steigerung Anfang dieses Jahres mit hinzunehmen. Und wenn man das dann hat, dann sehen wir, wo wir stehen. Und dementsprechend wird es zu einer Erhöhung des Mindestlohns kommen oder nicht. Und wir werden auch sehen, ob die 12 Euro schon abgebildet sind im Lohnindex. Eine Senkung des Mindestlohns ist ausgeschlossen, wenn man es politisch betrachtet. Nicht rechtlich, aber politisch. Aber eine Nullrunde ist nicht vom Tisch. Also von daher würde ich an der Stelle viel mehr Vorsicht walten lassen und auch den Kollegen und Kolleginnen, die von draußen drauf schauen, auf das Wirken der Mindestlohnkommission empfehlen, sich nochmal die Entwicklung des Lohnindex zu betrachten. Ja? Bevor sie aus dem Bauch heraus sagen, jetzt könnte man nochmal einen kräftigeren Stuck aus der Pulle holen. Zur Mehrwertsteuer, boah, da haben wir schon so viel diskutiert, Frau Müller, hier an dieser Stelle. Es ist einfach schlecht und ungünstig, ermäßigte Umsatzsteuersätze immer mit diesen Verteilungsgesichtspunkten zu bringen. Denn die indirekten Steuern kommen ja allen zugute. Sie kommen auch Personen zugute mit hohen Einkommen. Und von daher sind die überhaupt nicht zielgenau, um irgendwelche Verteilungseffekte hervorzurufen. Es ist schon klar, dass ärmere Bevölkerungsschichten einen höheren Konsumanteil ihres Einkommens haben, weniger sparen und sparen können. Und sie konsumieren auch andere Bündel an Konsumgütern als Personen mit höheren Einkommen. Auch das ist bewusst. Aber da wird man nicht zu einem wirklich fairen Ergebnis kommen. Also wenn man Umverteilung betreiben will, dann soll man es bitte schön über das Einkommensteuersystem und Transfers machen. Das Problem ist, und das ist meistens nicht mitgedacht bei all diesen Diskussionen, wenn sie von Leuten geäußert werden, die eben keine so umfassende finanzwissenschaftliche Ausbildung haben, dass die Mehrwertsteuer immer auch heißt, da gibt es einen Vorsteuerabzug. Und wenn ich auf der unteren Stufe 7% habe und auf der vorgelagerten Stufe einen Steuersatz von 19%, dann habe ich schon gewisse Probleme des Vorsteuerabzugs. Und alle diese Dinge und Verzerrungen müssen mitbedacht werden. Es kommen noch die internationalen Gesichtspunkte dazu. Alles äußerst kompliziert. Also ich kann nur dazu raten, Hände weg von weiteren ermäßigten Umsatzsteuersätzen bei der Mehrwertsteuer.
Oder einmal richtig anfassen, wenn es nach Ihnen ginge, Herr Haukapp, denn?
Ich bin sogar eher ein Freund des einheitlichen Mehrwertsteuersatzes von, sagen wir, 16%, also irgendwo zwischen 19 und 7. Und natürlich ist das sozial ungerecht und deswegen müsste man sowas kompensieren mit der Erhöhung der direkten Transferleistungen an die, die es wirklich benötigen. Wenn man wirklich sagt, man will bestimmte Produktgruppen ganz gezielt höher besteuern, dann bin ich eher noch ein Freund von Spezialsteuern, wie der Tabaksteuer, der Mineralsteuer, meinetwegen auch der Zuckersteuer. Dann hat das ja auch eine Steuerwirkung, ja, dass man sagt, ich will das Verhalten steuern, ich will, dass die Leute weniger Zucker essen und ich will nicht, dass da eben sozialer Ausgleich mit induziert wird. Von daher die Umverteilung, denke ich, sollte man nicht so sehr über Konsumsteuern machen, sondern tatsächlich mehr über Einkommenstransfers und Steuern in den verschiedenen Formen. Vielleicht noch ganz kurz, du hast es schon gesagt, wir haben aus gutem Grund eine Mindestlohnkommission eingerichtet. Ja, dass wir gesagt haben, das soll nicht dauernd politisch entschieden werden, ja, auch wenn die wahrscheinlich nicht ganz unpolitisch ist, aber so gut es eben geht, ja, geordnete Prozesse aufsetzen und das nicht zum Spielball von Wahlkämpfen immer machen, wer fordert den höchsten Mindestlohn. Es mag ja durchaus sein, ich will das gar nicht in Abrede stellen, ja, dass ein höherer Mindestlohn auch wieder angezeigt sein könnte. Aber dann finde ich, dann warten wir doch mal, was die Kommission dazu sagt, ob das wirklich so ist. Und ich habe das mit doch Sympathie wahrgenommen, dass eigentlich der Bundeskanzler genau das auch gesagt hat. Ja, lass die Kommission mal arbeiten und dann entscheiden wir.
Ja, wir schauen mal, was die Kommission zustande bringt. Ja, die Entscheidungen stehen ja dann jetzt bald auch an. Die Kommission arbeitet. Ich bin ja als wissenschaftliches Mitglied mit dabei. Ich darf nicht mitentscheiden, aber mitberaten. Und dann schauen wir mal, auf was wir uns nachher kaprizieren.
Ja, und sorry, dass ich zum wiederholten Mal mit der Mehrwertsteuer kam. Nur mein Gefühl ist, dass manche Meinungen trotz geringerer Treffsicherheit irgendwie immer stärker wiegen. Es gab da auch Feedback zum letzten Podcast. Herr Fratscher gehörte ja zu denen, die die Inflationsgefahr 2021 heftig niedergeredet haben. Und dennoch hat man gern auch darauf gehört, was sich ja im Nachhinein als folgenschwerer Fehler herausgestellt hat.
Ja, Frau Müller, das ist schon richtig. Es ist ja jetzt auch nicht gegen Sie gerichtet, auch wenn ich mich da ein bisschen deutlicher geäußert habe. Ja. Es ist einfach so, dass da Marcel Fratscher manchmal Recht hat, manchmal Unrecht. Und wenn er Unrecht hat, darf man auch was dagegen sagen.
Ja, ich muss auch sagen, also mit der Inflationsprognose hat er sich natürlich ordentlich vergaloppiert. Hätte man vielleicht nicht so erwartet, gegeben, dass er ja auch lange bei der EZB tatsächlich war und durchaus Expertise in dem Bereich, wirklich tiefe Expertise eigentlich in dem Bereich, das ist ja der Kern seiner Forschung im Grunde, Geldtheorie und Geldpolitik, hat, da ist das dann doch schon ein bisschen überraschend. Ja, um nochmal zurück zur letzten Folge zu kommen, muss man einfach sagen, ja, Hans-Werner Sinn hatte recht, Marcel Fratscher hatte nicht recht. Ja, so ist es einfach.
Auch beim nächsten Thema wird sich noch zeigen, wer recht hat. Die, die sagen, die Bankenpleiten in den USA seien nur Einzelfälle, oder die, die den Beginn der nächsten großen Krise heranziehen sehen. Wo stehen Sie denn da?
Also dem Vernehmen nach und allen Informationen, die im Moment vorliegen, sind die Ansteckungsgefahren, die von diesen Banken ausgehen, auf das gesamte Banken- und Finanzsystem relativ gering. Also diese Turbulenzen, die wir da sehen, sind nach einer so langen Niedrigzinsphase nichts Außergewöhnliches. Das muss man klar feststellen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass Fehlinvestitionen stattfinden bei so einem Niedrigzinsniveau. Das, was die Silicon Valley Bank ja macht, sie finanziert Startups in größerem Stil und erhofft dann auch damit, entsprechende Renditen zu erzielen. Diese Finanzierung ist eine, die eher längerfristig ausgerichtet ist. Die Einlagen, die die Bank reinholt, müssen aber auch kurzfristig verfügbar sein. Das, was man da beobachtet, ist das typische Phänomen der Fristentransformation, das Kerngeschäft einer Bank sozusagen, also kurzfristig Einlagen reinzuholen und sie längerfristig auszuleihen. Das ist klassisch Fristentransformation. Nur die Absicherung, die die Silicon Valley Bank gemacht hat für ihre langfristigen Engagements bei Startups, sind halt überwiegend über Anleihen passiert und dann nochmal Mortgage-Backed Securities, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Anleihen gehen nun mal im Kurswert im Moment runter. Und wenn man dann Anleihen verkaufen muss, realisiert man einen wesentlich niedrigeren Kurswert. Das ist das Typische. Wenn die Zinsen nach oben gehen, geht der Kurswert nach unten. Ja, das ist das, was man erwarten darf. Und von daher ist es alles andere als überraschend, dass diese Situation passiert. Dass eine Bank so stark exponiert ist, ist erstaunlich. Nicht die Tatsache, dass solche Probleme auftreten und dass Abschreibungen stattfinden müssen, sondern dass sie so stark exponiert ist. Das heißt im Wesentlichen auch, dass die Bankenaufsicht in den USA bei so einer kleineren Bank eben nicht genau hingeschaut hat. Und das geht zurück auf die Bankenregulierung beziehungsweise die Erleichterungen bei der Bankenregulierung, die Donald Trump vor ein paar Jahren für kleine und mittlere amerikanische Banken eingeführt hat. Dort macht man nämlich bei den scharfen Regulierungen von Basel III für kleine und mittlere Banken nicht mit. Und das führt jetzt zu dieser Problematik. Das gilt für den Euroraum so nicht, insbesondere nicht für Deutschland. Auch hier haben wir kleinere Institute, etwa im Sparkassen- oder im Genossenschaftsbankensektor, die auch größere Abschreibungen vornehmen müssen, aber entsprechend abgesichert sind, beispielsweise durch die Eigenkapitalvorschriften.
Nun haben diese Bankenpleiten ja auch die Kritiker der Notenbankpolitik befeuert. Die Zinserhöhungen seien ohnehin das falsche Tool gegen die Inflation, weil das Problem beim Angebot liegt und man einfach nur das Nachfragewerkzeug der Zinsen genommen hat, weil es so nahe liegt. Herr Feld, inwieweit können Sie dem Argument denn irgendwas abgewinnen?
Also da bin ich nicht einfach nur, weil es naheliegend ist, ein hard-nosed Economist. Ja. Wenn man Inflation bekämpfen will, dann muss die Geldpolitik restriktiv werden. Punkt. Und das macht sie über Zinserhöhungen. Sie kann es auch machen, indem sie Anleihen verkauft. Aber dann sind wir ja bei der Problematik, so wie eben beschrieben, nicht in einer besseren Situation. Ne? Weil dann ja erst einmal die Käufer dieser Staatsanleihen kommen müssen auf den Märkten. Also von daher, da gibt es meines Erachtens gar kein Vertun. Die Geldpolitik muss restriktiv werden. Und insofern sind die Zinserhöhungen durch die EZB und die Fed richtig. Was wir in dieser Diskussion allerdings sehen, ist auch Ja, ein klassisches Phänomen der finanziellen Dominanz der Geldpolitik. Die Finanzmärkte wollen diese Zinserhöhungen nicht, weil sie entsprechend Abschreibungen vornehmen müssen. Das mindert die Gewinne, das mindert die Boni für die Beschäftigten im Finanzsektor, nicht nur in den Banken, auch in anderen Finanzinstituten. Und deswegen wollen die das nicht. Das kann ich alles gut verstehen. Aber sie haben doch jetzt jahrelang so satte Gewinne abkassiert, dass die Boni hoch genug waren. Da muss man eben auch mal eine schlechtere Situation akzeptieren können und verkraften können. Wenn Sie sagen, auf der Angebotsseite ansetzen, dann sind wir wieder so im mikroökonomischen Teil der Preiserhöhungen. Ja, die Behauptung, dass vor allen Dingen in bestimmten Sektoren aufgrund unzureichenden Wettbewerbs die Unternehmen stärker zulangen und die Preise mehr oder stärker erhöhen, als das angesichts ihrer Kostensteigerungen notwendig wäre. Ja, Justus, das ist dein Ressort. Gerne können wir mit der Wettbewerbspolitik noch ein bisschen strenger werden. Aber Wettbewerbspolitik ist keine Geldpolitik und kann sie auch nicht ersetzen. Die Wettbewerbspolitik kann schon dafür sorgen, dass wir zu Wettbewerbspreisen kommen. Aber in der Situation mit einer Inflationsentwicklung kommt es eben doch auf die Geldpolitik an.
Ich bin da ganz bei dir, Lars. Die Wettbewerbspolitik wirkt vermutlich noch langfristiger als die Geldpolitik. Denn im Wesentlichen geht es ja um so Instrumente dort, zumindest in der klassischen Wettbewerbspolitik, um den Missbrauch marktbeherrschender Stellung zu verhindern, Fusionskontrolle auszuüben und Kartelle zu zerschlagen. Und das passiert auch immer wieder, aber das kann bestenfalls einen kleinen Beitrag zur Inflationsbekämpfung leisten. Das kann nie das primäre Instrument der Inflationsbekämpfung sein. Und diese Idee von Preisregulierung, das ist ja auch nicht mehr Wettbewerbspolitik dann, sondern eigentlich schon eine ganz andere Form der Regulierung, dass man sagt, wir bremsen die Inflation aus. Ein bisschen haben wir es ja auch versucht, hätte ich fast gesagt, über verschiedene Preisbremsen. Das ist natürlich erstmal nur ein Gefühl, dass die Inflation gebremst wurde. Die Geldentwertung findet trotzdem weiter statt und das führt zu zahlreichen langfristigen Problemen, die ja bekannt sind, dass eben neue Knappheiten entstehen und andere Allokationsmechanismen gefunden werden müssen. Also von daher ist auch da abzuraten. Die Kritik an der Geldpolitik, habe ich so ein bisschen Eindruck als Zentralbanker, man kann das nicht allen recht machen. Ja, als die Zinsen niedrig waren, da haben die Leute geschimpft, das wäre eine Art Enteignung, dass die Zinsen niedrig seien und das führte zu einer Zombifizierung. Zu wenig Unternehmen würden bankrott gehen im Grunde genommen, weil sie sich alle mit billigen Krediten über Wasser halten würden. Ja, jetzt steigen die Zinsen, jetzt geht auch mal ein Unternehmen bankrott und dann ist man wieder am Meckern. Ja, also man kann nicht beides zusammen haben.
Ja, so ist das. Zu sagen, die Geldpolitik muss restriktiver werden, heißt natürlich nicht, dass sie das nicht behutsam machen muss. Sie muss ja auf ihre Wirkungen schauen, muss dann auch überlegen, in welchen Zinsschritten man vorgeht oder Ähnliches. Also wenn jetzt schwächere Zinsschritte in den USA zustande kommen, dann habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Aber der Pfad der Restriktionswirkung der Geldpolitik sollte im Grunde nicht verlassen werden. Also auch die Fed hat noch einiges zu tun an Zinserhöhungen, damit die Inflation dort eingedämmt wird. Sie ist weiterhin viel zu hoch. Das sieht man insbesondere dann, wenn man mal diese so hochvolatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise rausnimmt und die Kerninflationsrate anschaut. Die ist in den USA immer noch deutlich über 5%. Im Euroraum ist sie sogar angestiegen vom Januar auf den Februar. Also von daher ist völlig klar, dass Geldpolitik immer noch zu locker ist im Vergleich zu dem, was wir brauchen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten.
Wir kommen zur Nachspielzeit. Auch die FIFA hat die Woche für einige Schlagzeilen gesorgt. So soll es bei der Fußball-WM 2026 deutlich mehr Spiele geben. Das ohnehin schon auf 48 Teams hochgeschraubte Turnier wird jetzt auf 104 Spiele ausgedehnt. Bislang waren es 64. Statt eines Monats dauert die WM dann 5 Wochen, zumindest für die Finalisten. Befürchtet wird Masse statt Klasse. Spieler, die ausgepowert zu ihren Heimatvereinen wie den FC Bayern München zurückkehren. Was sonst noch?
Nun, das schafft zunächst einmal, wenn Spieler des FC Bayern von einer Weltmeisterschaft kommen und eine Zeit lang noch müde sind, die Illusion der Spannung in der Liga. Und dann schauen wir mal, wie es im weiteren Verlauf aussieht. Aber jetzt davon mal abgesehen, dass es der FC Bayern immer gut verkraftet hat mit Top-Spielern, auch wenn sie mal von einem internationalen Turnier müde zurückgekommen sind, wieder an seinem Strang zu ziehen und an allen möglichen Strängen, um dann einen Titel oder mehrere zu holen. Ich sehe das schon auch so ein bisschen als, ja, deutscher Zuschauer. Wir sind ja in irgendeiner Weise meistens bei den internationalen Turnieren dabei. Und wenn das viel, viel mehr Spiele sind, ja, dann mag das ja so sein, dass das im Rest der Welt auf viel Interesse stößt. Aber in Deutschland wird vielleicht das Interesse dann doch insgesamt abnehmen.
Ich glaube, global betrachtet ist es in der Tat eine gute Idee, weil es werden sicherlich noch mehr Leute zuschauen. Für Deutschland steigen auf jeden Fall die Chancen, würde ich sagen, in die zweite Runde zu kommen. Also von daher weiß ich gar nicht, ob das Interesse nachgeht, weil wir wissen gar nicht mehr, wie das ist, wenn man so ein Zweitrundenspiel sieht. Ja, also von daher wird vielleicht auch das Interesse in Deutschland zunehmen. Um nochmal auf deinen geliebten FC Bayern München zurückzukommen, es könnte sogar sein, dass die Wettbewerbsposition von Bayern München noch weiter gestärkt wird. Man kann es sich ja gar nicht vorstellen, weil ja plötzlich sogar Vereine wie der SC Freiburg oder so wahrscheinlich zahlreiche Nationalspieler zur Weltmeisterschaft werden abstellen müssen, weil plötzlich Länder dabei sind, die sonst eben nicht dabei sind. Ja, also auch die haben plötzlich eine müde Truppe nach der WM. Nicht nur der FC Bayern München. Ja, vermutlich hat sogar der FC St. Pauli mehr als einen Nationalspieler dann. Das sollte natürlich nicht passieren, dass die Wettbewerbsposition des FC Bayern noch stärker gestärkt wird, als sie ohnehin schon ist. Aber das würde ich hinnehmen. Als Preis dafür, dass dann doch eben mehr Mannschaften zu sehen und vielleicht ist auch einfacher, ist dann mal ein Ticket zu bekommen. Weil das ist ja momentan auch äußerst schwierig bei allen Spielen. Vielleicht kriegt man dann sogar einfacher mal ein Ticket für ein Vorrundenspiel, meinetwegen dann auch Schweden gegen Trinidad und Tobago. Das habe ich schon mal vor einigen Jahren in Dortmund gesehen.
Boah, toll, eine tolle Paarung, ja, Schweden gegen Trinidad und Tobago. Aber jetzt mal davon abgesehen, ich bin ja ein liberaler Ökonom und deswegen immer weltoffen und international ausgerichtet. Wenn du sagst, das bringt der Welt mehr, wenn wir ganz, ganz viele Mannschaften dabei haben, dann gebe ich auch kleiner bei. Ja. Also ich glaube, am Ende wird das den FC Bayern kaum berühren. Denn der Hauptwettbewerb findet doch in der Champions League statt und die anderen Champions League-Mannschaften sind auch genauso betroffen. Ja.
Und das muss man auch sagen, das war natürlich jetzt schon toll, zweimal gegen Paris zu gewinnen. Also von daher auch well deserved, würden die Briten sagen.
Also man muss ganz klar sagen, der FC Bayern ist gegen eine starke Mannschaft souverän weitergekommen. Alleine wenn wir den Marktwert der Mannschaften gegeneinander stellen, ist Paris Saint-Germain ganz deutlich vor den Bayern gewesen. Die Dortmunder, ich will nicht sagen, sie haben Pech gehabt, aber es war knapp, sagen wir mal, während Leipzig, also mit 7-0 gegen Man City, das ist schon eine Klatsche.
Ja, 7-0 ist natürlich schon bemerkenswert. Aber es ist ja schön, dass die Bayern dabei sind, dann können wir auch, ich weiß gar nicht, wann die nächste Runde ist.
Im April.
Im April nochmal über die Champions League uns austauschen.
Das wird aber erst Mitte April soweit sein. Wir hören uns vorher schon wieder. Wir sind zurück am 1. April, dann unter anderem mit dem nächsten Fettentscheid nach dem EU-Gipfel und den Inflationszahlen von März für Deutschland. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Es lohnt sich, wieder dabei zu sein. Danke fürs Zuhören heute.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen in 14 Tagen aufs Neue.
Ja, auch von mir tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf Wiederhören. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen dann an dieser Stelle wieder begegnen. Tschüss und bis dann.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.